Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lorenz lauscht. Trennungssituationen, Betroffenheit von häuslicher Gewalt oder Überforderung beim Erfüllen von Bewährungsauflagen. Bei diesen drei Themen fühlen sich Männer häufig alleine und brauchen Unterstützung. Ich unterhalte mich in dieser Folge mit Männerberater Norbert Ries darüber, wie er Männern in diesen Situationen weiterhilft. Du erfährst, warum es okay ist, dass die Lösung von Problemen manchmal Zeit braucht, mit welchen Strategien Männern die Konfrontation mit eigenen Ängsten umgehen und wie wichtig es ist, jemanden zu haben, mit dem man wirklich über sein Innerstes sprechen kann. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, lieber Norbert, schön, dass ich heute hier bei dir sein darf, in deiner Beratungsstelle in Ludwigshafen. Bevor es losgeht, magst du dich noch mal kurz vorstellen, so in 1-2 Minuten? Mhm. Wer bist du?
Ja.
Was machst du?
Ja. Mein Name ist Norbert Ries, ich bin Jahrgang 1958. Ich habe im letzten Jahrtausend Sozialpädagogik studiert, bin Diplom-Sozialpädagoge und arbeite im Grunde seit 37 Jahren im weitesten Sinne mit Männern. Und zwar habe ich in der straffälligen Hilfe angefangen. Heute nennt sich das Dienstleister für die Justiz, für Gerichte, Staatsanwaltschaften, aber auch Jugendämter, Jugendgerichtshilfen, Bewährungshilfe. Ich habe mich vor über 20 Jahren auf das Thema gewaltausübende Männer spezialisiert. Anfangs als Trainer, AGT-Trainer, Anti-Aggressivitätstrainer eine Ausbildung gemacht und junge Männer begleitet, betreut, mit ihnen sozialen Trainings gemacht, die als Körperverletzer im öffentlichen Raum unterwegs waren und mich vor 15 Jahren auf das Thema häusliche Gewalt spezialisiert. Da habe ich auch eine Zusatzausbildung als Fachkraft für Täterarbeit häusliche Gewalt gemacht. Und das ist so mein Hauptaugenmerk, damit verdiene ich mein Geld. 2018 habe ich mich beruflich verändert und hatte zeitliche Ressourcen und gesagt, es braucht einfach mal speziell eine Beratungsstelle für Männer und habe damit angefangen. Habe mich dem Verein Schutzraum angeschlossen und eine Beratungsstelle für Männer ehrenamtlich aufgemacht. Und ja, seit nunmehr 6 Jahren läuft das und da bin ich jetzt unterwegs und da interviewst du mich ja im Moment auch.
Da sind wir hier und du sitzt in Ludwigshafen,
ja, kann man auch genau
sagen. Genau, Ludwigshafen am Rhein.
Ja.
Es gibt ja mehrere, genau. Und ja, wir reden dann heute vor allem über deine Tätigkeit, die du hier in Ludwigshafen ausübst. Mhm. Und deswegen ist auch das Thema der heutigen Folge ist Männer gut beraten. Also was braucht es, um Männer gut zu beraten? Mit was für Themen kommen die vielleicht auch? Und da möchtest du so ein bisschen auch erzählen aus deiner Erfahrung. Wir haben mal jetzt im Vorgespräch 3 Themen rausgepickt, über die wir besonders reden möchten, die du auch in deinem Beratungsalltag immer wieder erlebst. Und zwar sind das die Themen Trennung und Scheidung. Also wie geht es den Männern damit? Wie ist es auch in Bezug auf die Kinder? Ja, wenn man vielleicht die Kinder nicht so häufig sieht oder es da Streitigkeiten gibt mit dem Sorgerecht. Darüber wollen wir reden. Wir wollen dann auch noch reden über Betroffene von häuslicher Gewalt. Da können jetzt die Zuhörer, die die letzte Folge gehört haben mit dem Enrico, vielleicht auch schon so die Verbindung herstellen. Genau, ich hatte da in der letzten Folge mit dem Enrico relativ ausführlich drüber geredet. Wir reden jetzt auch noch mal über dieses Thema aus deinem Beratungsalltag. Beim Enrico ging es ja eher so generell um das Thema und um die Kampagne, die da in Sachsen gemacht wurde. Und mit dir möchte ich noch mal so ein bisschen drüber reden, wie ist es denn dann mit dem einzelnen Mann darüber zu reden? Mhm. Und ein drittes Thema, was wir auch noch besprechen wollen, ist, wie ist es denn mit Leuten, die dir zugewiesen werden in eine Beratung, also die nicht, ich sag mal, freiwillig kommen, sondern die kommen müssen. Ja, zum Beispiel in der Bewährungshilfe, wie es dann ist, mit solchen Männern zu arbeiten und ja, was die vielleicht für Themen haben. Genau, ich denke, wir werden auch immer mal wieder auf so ein großes Thema zurückkommen, nämlich, was braucht es denn, dass Männer Hilfe in Anspruch nehmen? Tun sie das gerne oder vielleicht erst, wenn es wirklich unter den Fingernägeln brennt? Genau, das werden wir dann immer mal so auf dem Laufe besprechen. Ja. Und würde sagen, wir steigen einfach mal direkt in das erste Thema ein, das du heute mitgebracht hast, und zwar Männer in Trennungs- und Scheidungssituationen, auch in Bezug auf die Kinder. Mhm. Was erlebst du da?
Die größten Teil der Männer, die hierher kommen, sind eben Männer in Trennungs- und Scheidungssituationen. Zum einen bringen die das Thema mit Verarbeiten dieser Trennung oder auch, dass sie in einer Entscheidungsfindungsphase drin sind, möchten im Grunde so das Für und Wider besprechen. Und die zweite Ebene ist neben der Paarebene auch die Ebene zum Kind. Häufig wird die Trennung zum Anlass genommen, seitens der Mutter Macht auszuüben, erlebte Kränkungen auf die Art und Weise zurückzuzahlen. Und es wird schwierig, dass der Vater Kontakt halten kann zum Kind.
Was kannst du dann machen, wenn die Männer in so einer Situation zu dir kommen und dir davon berichten? Also wie kannst du denen weiterhelfen?
In Bezug auf Umgang werden sie von mir beraten. Ich bin kein Jurist, das heißt, ich kann im Zweifelsfall nicht detailliert beraten, was letztendlich rauskommt. Letztendlich entscheidet es auch im Konfliktfall ein Familienrichter. Aber ich kann Ihnen grob sagen, wie die Regelungen sind, wie eine Umgangsregelung stattfinden kann, wen Sie sich als Hilfe, als Unterstützung ins Boot holen können, beispielsweise das Jugendamt, und in welchen Fällen es sinnvoll ist, sich einen Familienrichter, nicht einen Familienrichter, sondern einen Familienrechtsanwalt zu suchen. Mhm. Also sprich, einen Antrag beim Familiengericht zu stellen, weil die Beziehung zur Mutter und die Klärung des Umgangs so konfliktbehaftet ist oder dass Absprachen auch nicht eingehalten werden, dass es da einfach sinnvoll ist, den Rechtsweg zu beschreiten.
Und das sind dann Fälle, wo das Sorgerecht bei der Mutter liegt?
In der Regel, also bei einer Ehetrennung, Ehescheidung, haben beide ja die elterliche Sorge. Häufig ist es auch bei einem sogenannten nicht-ehelichen Zusammenleben, dass die Väter das Sorgerecht haben und somit auch selbstverständlich ein Umgangsrecht. Aber selbst wenn sie mit der Mutter nicht verheiratet waren und es diesbezüglich keine Einigung gab, die Mutter das alleinige Sorgerecht hat, so hat der Vater dennoch ein Umgangsrecht. Und häufig sind es Männer, die ja mit der Mutter und den Kindern zusammengelebt haben, wo es einfach zu einem Bruch kommt durch die Trennung.
Und das heißt dann, die Kinder dann zur Mutter kommen oder hauptsächlich dort wohnen und dann der Vater gar nicht mehr so viel Kontakt hat oder Umgang hat, aber sich den dann wünscht.
Ja, mitunter ist es so, dass die Mutter diesen Umgang verwehrt. Ja. Also je nachdem, wie konfliktbehaftet die Trennung abläuft, passiert es eben, dass die Mutter sagt, du wirst deine Kinder nie wieder sehen. Oder eben auch konfliktbehaftet heißt, wenn diese beiden sich begegnet, dann geht es um Klärung, wer kriegt das Auto, wer hat was bezahlt, wer möchte welche Möbel haben, welche Gegenstände, was passiert mit dem Haus und so weiter. Oder es ist jemand fremdgegangen, was von dem anderen halt angekreidet wird, sodass die Begegnungen zunächst mal gar nicht mit dem Themenschwerpunkt laufen, was machen wir Gutes für unsere Kinder trotz Trennung, sondern wie klären wir unsere Konflikte, und da geht es mitunter heiß zu. Ja? Und die Kinder geraten aus dem Blickfeld in der Begegnung, in der Konfliktsituation, aber die Kinder haben ja eine Beziehung zum Vater. Ja? Und der Vater hat eine Beziehung zu diesen Kindern und er möchte sie weiterhin sehen. Ja? Mhm. Er möchte an ihrem Leben teilhaben, etc.
Ja. Ja, und dann unterstützt du die Männer, die in dieser Situation sind und dadurch vielleicht auch sich nicht gut fühlen oder auch verzweifelt sind? Oder?
Ja, also zum einen ist es diese Ebene, was gibt es an Möglichkeiten, welche Wege können sie beschreiten, an wen sollen sie sich wenden, um wieder Umgang zu ihrem Kind zu kriegen. Die andere Ebene ist natürlich, wie geht dieser Mann persönlich damit um, mit diesem Verlust, mit dieser Trennung. Welche emotionalen Auswirkungen hat das auf ihn? Wie kann er damit umgehen, wie kann er das handeln?
Und so eine Beratung, wie sieht das bei dir aus? Ist das dann auch so ein Gespräch von vielleicht 45 Minuten, einer Stunde? Oder?
Ich plane meist über eine Stunde ein, also eineinviertel Stunden. Ja. Und entscheide halt, je nachdem, wie der Mann mitmacht. Also es gibt Menschen, die sind wirklich so im Schulstundenrhythmus nach einer Dreiviertelstunde platt. Andere haben großen Redebedarf, die möchten am liebsten den ganzen Nachmittag da bleiben. Wo für mich einfach so die Erfahrung lehrt, dass es nach einer guten Stunde, sprich nach eineinviertel Stunde, in die Wiederholungsschleife reingeht. Da bewegt sich nichts mehr. Ja? Da ist im Grunde alles besprochen. Lösungen, Ideen, Perspektiven sind entwickelt. Und da ist es auch sinnvoll, das Gespräch zu beenden und zu sagen, jetzt setzen Sie das um. Wir treffen uns in einer Woche oder in 14 Tagen nochmal und reden darüber, was sich entwickelt hat, was daraus geworden ist, wie, wie es jetzt heißt, sich mit der neuen Situation umzugehen, sich da anzupassen.
Okay, und was ich mir jetzt gerade noch gedacht habe, ist, du machst ja Beratung und du hattest auch am Anfang gesagt, du bist, glaube ich, Diplom-Sozialpädagoge.
Ja.
Genau, das heißt, es ist nochmal was anderes, als wenn man jetzt eine Therapie macht.
So ist es, ja.
Genau. Kannst du da vielleicht nochmal den Unterschied erklären?
Ja, eine Therapie setzt im Grunde voraus, dass jemand auch eine therapeutische Zusatzausbildung hat. Die habe ich nicht. Beratung setzt im Grunde am Klienten zentriert und themenzentriert an dem Problem des Klienten an dem, was er mitbringt. Und heißt für mich einfach zunächst, ihm zuzuhören, das Problem erklären, erörtern zu lassen, herauszufinden, was denn sein Problem ist, das vielleicht auch in einer Überschrift münden zu lassen und im nächsten Schritt zu klären, an welcher Stelle er Hilfe wünscht und sucht, also eine Auftragsklärung zu machen, was er von mir erwartet. Natürlich abzuklären, was er schon bereits versucht hat, wie erfolgreich oder wie wenig erfolgreich das war und wie gesagt, in welche Richtung er gehen möchte, in welcher Richtung er Unterstützung und Hilfe sucht. Ja. Und eine Beratung heißt einfach auch, ich entwickle mit ihm Ideen, Perspektiven, nächste Schritte, aber gehen muss er sie alleine. Das heißt, ich werde ihn nicht begleiten, ich werde ihn nicht in sein Lebensumfeld mit ihm gehen, sondern ihm Ideen liefern oder besser noch mit ihm gemeinsam Ideen arbeiten und dann gucken, was wird daraus. Ne?
Das ist spannend, dass du es nochmal sagst. Ich hatte ja auch bereits in der ersten Folge von dem Podcast mit dem Tom geredet, der ja Berater für Studierende ist. Mhm. Und da ging es auch schon mal kurz um den Unterschied Beratung und Therapie. Ich habe mir jetzt gerade noch gedacht, ist es auch so jetzt bei dem Thema, das du beschreibst mit Trennung und Scheidung, dann die Frage, was ist mit den Kindern? Erlebst du es da auch manchmal so, dass, ja, also oder anders formuliert, früher hat man ja oft gesagt, so Erziehung, das ist alles Frauensache. Also dass halt dann die Mutter eher so für die Kinder zuständig war. Und dass dann dieses Klischee immer noch fortwirkt und dann manchmal in so Trennungssituationen die Kinder dann eher zur Mutter kommen und dann der Vater so ein bisschen außen vor ist? Oder hat sich das schon verändert, dass man da nicht mehr so altbacken denkt?
Es hat sich zum Teil verändert. Es gibt noch klassische Ehen und Paarbeziehungen, wo ganz klar ist, sobald die Frau schwanger wird, und das ist ja auch entsprechend vorgesehen, kriegt sie Mutterschutz, bleibt zu Hause. Es ist in der Regel auch so, dass die Elternzeit zunächst von der Mutter genutzt wird, ein Jahr lang, dass Väter die 2 Monate, die ihnen zustehen, nehmen. Aber dass dadurch, dass die Mutter das erste Lebensjahr um das Kind herum ist, da auch eine intensivere, engere Bindung entsteht. Und dass moderne Väter auch sehr wichtig ist, Kontakt zu ihrem Kind zu haben, nicht Kontakt, sondern eine Beziehung aufzubauen und nicht warten wollen, bis der Junge 3 Jahre ist, um mit ihm Fußball spielen zu können oder was weiß ich, mit der Tochter ins Ballett zu gehen. Das sind jetzt auch Klischees, die ich wiedergebe, sondern frühzeitig gucken, dass sie sich nach ihrer Berufstätigkeit in Ritualen einklinken, dass die Kinder zu Bett bringen, beim Abendessen selbstverständlich als Familie gemeinsam da sind, ein Kind füttern und so weiter oder die Flasche geben. Und da sehr wohl eine Bindung entsteht oder auch gezielt aufgebaut wird. In unserer Gesellschaft ist es leider immer noch so, dass Arbeit von Männern besser entlohnt wird oder Männer in Berufsgruppen, Berufen drin sind, die besser bezahlt werden als ihre Partnerinnen. Und wenn es darum geht, wer steckt zurück, wer ist mehr für die Kinder da, derjenige zu Hause bleibt, der sowieso weniger verdient oder noch als Halbtagsbeschäftigter oder Teilzeitbeschäftigte berufstätig ist. Und dann sind es häufig eben die Frauen, die zu Hause bleiben oder beruflich ihre Karriere zurückstecken. Wenn es dann zur Trennung kommt, ist es auch die Frage rein praktisch, wer kann sich intensiv um diese Kinder oder um dieses Kind kümmern? Wer steckt zurück? Und ich erlebe das immer wieder in den Gesprächen, wenn ich die Frage stelle, können Sie sich vorstellen, nach dieser Trennung Ihren Beruf aufzugeben und für das Kind da zu sein oder beruflich zurückzustecken, dass die Männer mich gucken, käme ich vom Mars und hätte Antennen auf dem Kopf, weil sie sagen, das geht doch gar nicht, ich bin berufstätig und bei meiner Stelle ist das überhaupt nicht machbar und denkbar, mein Chef hat was dagegen, dass ich reduziere, oder ich bin auf Baustellen eingesetzt. Ne? Also ich kann da nicht um 14 Uhr Feierabend machen und wegfahren, oder ich bin gerade dabei, was weiß ich, als neuer Abteilungsleiter, Vorarbeiter, Schichtführer etc. meine Karriere aufzubauen, und das ist nicht machbar. Ja? Und dass das für die Männer auch kein Thema ist. Ja? Ja. Und ich habe in meinem Beruf ganz wenige Männer kennengelernt, die alleinerziehend waren. Ja? Dass Frauen gesagt haben, die Kinder interessieren mich nicht, oder mach du das halt. Ne?
Okay, das heißt, da sind so alte Rollenbilder schon noch wirkmächtig dann auch, ja, da bei den Männern, die du jetzt gerade beschrieben hast, die dann sich noch gar nicht vorstellen können, noch mal aus dem Beruf dann rauszugehen. Und das heißt, denen, du hast es jetzt eben gerade schon gesagt, dann gibst du halt auch mal rein, so könnten sie sich das auch vorstellen, ja, da zurück zu, also kürzer zu treten im Beruf. Aber das löst dann eher noch so ein bisschen Verwunderung aus, oder?
So ist es, ja. Ja. Wer was beispielsweise mit zwei Kindern sich auf die Erziehung konzentrieren möchte, ist halt auch auf öffentliche Hilfe angewiesen. Ja, also so in der Ehe funktioniert das, wenn einer oder beide berufstätig sind, oder einer wenigstens Teilzeit berufstätig ist, den Lebensunterhalt zu sichern. Aber wenn eine Ehe zerbricht, sieht es für beide ziemlich mau aus. Das heißt, im klassischen Sinne, der Vater zieht aus oder führt ein Leben ohne Kinder und ist nur der, hat nur Besuchskontakte, so muss er dennoch Unterhalt zahlen. Das heißt, sein Geld steht ihm nicht allein zur Verfügung, sondern muss einfach einplanen, und je nachdem, wie hoch das Einkommen ist, kommt er auch an eine prekäre Grenze ran und muss mit dem Selbstbehalt leben, und die Kinder kriegen überhaupt nicht den vollen Unterhalt. Und die Mutter, die vielleicht Teilzeit beschäftigt war und jetzt alleine für die Erziehung verantwortlich ist, die ist darauf angewiesen, dass die Kinder in die Kita gehen oder dass eine Ganztagsschule da ist, eine schulische Betreuung, dass Großeltern einspringen, Freundinnen und Freunde einspringen in die Erziehung. Und letztendlich ist sie auf öffentliche Hilfe, sprich ergänzendes Bürgergeld angewiesen. Ja.
Was müsste denn deiner Meinung nach passieren, dass auch mehr Männer sagen, hey, ich reduziere im Job, um mich mehr um die Kinder zu kümmern?
Ich denke, es müsste von Anfang an möglich sein, dass Männer für diese Sorgearbeit auch entsprechend entlastet werden und eingebunden werden. Ja? Es fängt damit an, dass Frauen den gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu kriegen haben. Es hat was damit zu tun, dass häufig in klassischen Frauenberufe in Krankenpflege etc., in typischen Frauenberufen oder als Verwaltungskraft etc., die Entlohnung entsprechend niedrig ist, ja? Dass Frauen meistens nicht so karriereorientiert sind, dass immer noch in den Köpfen drin ist, eines Tages heirate ich und dann stecke ich meine beruflichen Ziele zurück. Wie gesagt, da müsste sich, denke ich, grundsätzlich gesellschaftlich was ändern, und dass Väter selbstverständlich halt nicht erst den 13. und 14. Monat Erziehungsurlaub kriegen, Elternzeit kriegen, sondern auch viel früher. Ja, und dass ein Paar auch locker beschließen kann, die Frau arbeitet weiter und der Mann bleibt diese 12 Monate zu Hause.
Ja, ja, ich glaube, da kann man auch noch mal eine eigene Folge drüber machen, was man da gesellschaftlich alles tun kann, ja, oder was da geschehen müsste. Aber ich finde, du hast jetzt schon sehr gute Impulse mit reingebracht, und ich glaube auch, man merkt, dass es was ist, was uns alle angeht, wo wir alle irgendwie mitwirken müssen, wo aber auch, ich meine, an den größeren Rädchen gedreht werden müsste, ja, auch gesetzliche Vorgaben, wie kann man Elternzeit nehmen, Elterngeld, ja, und auch dieses Thema mit der gleichen Bezahlung oder auch mit den Berufsgruppen, bin ich ganz bei dir, dass da noch viel passieren muss, um dann eben es auch zu erreichen, dass dann so ein Wandel kommt, dass dann zum Beispiel auch mehr Männer sagen, hey, ich kümmere mich auch um die Kinder zu Hause oder um das Kind, was dann auch den Frauen zugutekommt, die dann halt auch ihre Karriere besser verfolgen können. Ja? Und dann halt auch nicht in diesem Klischee oder in diesem alten Rollenbild feststecken, ich muss irgendwann heiraten und Kinder kriegen und so. Ja.
Ein Modell kann ja sein, dass beide Teilzeit arbeiten, ja, und sich quasi das Kind in der Betreuung teilen, dass einer zur Arbeit geht, während der andere nach Hause kommt und sich ums Kind kümmert. Ja? Ich denke, das wäre die beste Form einer Gleichberechtigung und einer gleichverteilten Sorge für das Kind.
bin ich bei dir. Ich habe dann nur, also ich habe dann gerade gedacht, aber da machen wir quasi dann noch ein neues Fass auf. Das ist ja heutzutage, was viele sagen, oft schon schwierig ist für junge Familien, wenn beide Vollzeit arbeiten, dann irgendwie in den Ballungsräumen eine gute Wohnung zu bekommen oder so. Mhm. Ne? Und das ist ja auch was, wo dann viele klagen oder mit Kita-Plätzen, dass es zu wenig gibt und dass es dann schwierig ist mit der Betreuung. Also ich bin ganz bei dir. Ich glaube, wenn beide quasi Teilzeit arbeiten würden und damit auch gut über die Runden kämen, was aber, glaube ich, bei den meisten Jobs im Moment nicht so leicht ist, denke ich mal. Ja, und das ist, glaube ich, aber auch ein Thema, was jetzt auch immer wieder diskutiert wird und auch zu Recht und wo halt auch meiner Meinung nach noch einiges passieren sollte, damit es eben so geht. Ja, dass eben beide auch einen Job haben, wo sie sagen, hey, der macht mir Spaß, da finde ich auch Erfüllung, ja, und dann gleichzeitig aber auch genug Zeit haben und dann aber auch bei diesem Modell gut davon leben können, ja, und das ist, glaube ich, jetzt auch eine Frage, ich meine, die ist ja auch ganz aktuell, neben dem Podcast jetzt ja auch 2024 auf, einige Krisen sind schon passiert, andere Krisen sind akut, immer noch, ich glaube, die Inflation hat sich jetzt wieder so ein bisschen verbessert, aber es ist dennoch irgendwie immer angespannte Zeiten und so, ja, und dann merkt man erstmal, wie dann auch so eine weltpolitische oder Weltwirtschaftslage dann auch alle Stufen runter bis ins Privatleben eben wirkt, ja, und genau, ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch ganz gut, um das erste Thema auch so ein bisschen abzurunden. Ich glaube, man hat jetzt auch gemerkt, bei dem, so die Ausflüge, die wir jetzt gemacht haben oder auch diese Exkurse, die aber auch wirklich wichtig sind, wie viel eigentlich damit dranhängt, wenn jetzt einfach so ein Mann zu dir kommt und sagt, ah, er hat das Thema Trennung, Scheidung oder Umgang mit den Kindern, dass es halt natürlich diese individuelle Situation gibt, und dass da auch darum geht, dem Mann zu helfen. Aber ich glaube, man hat jetzt auch gut gemerkt, wie viel da eigentlich gesamtgesellschaftlich noch dranhängt an so Situationen. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Wechselspiel auch zwischen so Individuum und Kollektiv, wo wir dann uns auch alle immer wieder hinterfragen können, hey, was trage ich denn bei im Rahmen meiner Möglichkeiten? Natürlich ohne jetzt dann auch die Verantwortung von den politischen Entscheidungsträgern wegnehmen zu wollen, weil auch da müsste noch was passieren, aber auch, wie kann ich als Einzelne da irgendwie mit reinwirken? Und vielleicht noch zum Abschluss zu dem ersten Thema ist mir auch nochmal wichtig zu betonen, weil wir jetzt ja gerade darüber geredet haben, der Fall, es ist die Trennung und der Mann hat irgendwie Probleme, den Zugang zum Kind zu bekommen, weil vielleicht auch die Ex-Partnerin blockt, dass das jetzt kein Shaming sein soll oder keine Verallgemeinerung, sondern dass es natürlich auch den umgedrehten Fall geben kann, ja, wo der Mann was dazu tut, dass die Frau den Kontakt mit den Kindern nicht hat. Oder du hast es ja dann auch schon genannt, der Fall, wo eben beide so zerstritten sind, dass es sich halt auch auf den Kontakt mit den Kindern umwirkt. Und das war mir einfach nochmal wichtig zu betonen.
Es gibt auch die sogenannten Rabenväter, die sich nach einer Trennung nicht mehr um die Kinder kümmern. Ja? Die wo die Beziehung zur Frau im Vordergrund stand, Kinder Nebensache sind oder Sache der Frau und die nach einer Trennung im Grunde ihre Kinder im Stich lassen, ja, und es zu Zerbrechen der Bindung kommt.
Was dann natürlich auch
mit entsprechenden Folgen für die Kinder eben auch.
Genau. Ja, also auch da, ich merke immer im Gespräch, fallen mir dann auch immer ganz viele neue Schwerpunkte ein für neue Folgen, wo man, glaube ich, auch noch mal was drüber machen kann und auch die Bedeutung dann eben für, ja, auch jetzt von jedem Elternteil für das Kind, ja, und genau, ich denke, dann kommen wir jetzt von dem ersten Thema zum zweiten Thema. Du hattest auch gesagt, dass auch ab und zu mal Männer zu dir kommen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Und wie gesagt, in der letzten Folge mit dem Enrico hatte ich da schon ausführlicher über das Thema gesprochen, so auf einer gesellschaftlichen Ebene. Deswegen würde ich dich jetzt gerne nochmal fragen, wie erlebst du das bei den Männern, die dann mit diesem Thema zu dir kommen?
Die Männer kommen im Grunde sehr verschämt hierher. Sie schämen sich für das. Ne? Das ist das eine. Das andere ist, was ich auch, die kommen mitunter nicht mit dem Thema, meine Frau schlägt mich, ich brauche ihr Hilfe, Unterstützung, sondern kommen mit Beziehungsproblemen an, ja, und suchen nach einer Lösung. Und im Laufe des Gesprächs stellt es sich heraus, dass sie eben Betroffene von häuslicher Gewalt sind, dass die Frau nicht nur psychische, sondern auch körperliche, soziale Gewalt ausübt und die Männer zum Teil dafür nicht sensibilisiert sind. Ja? Ein Mann erzählt mitunter stolz, dass er auf die Ohrfeige seiner Frau nicht zurückgeschlagen hat und sieht, dass er seine eigene Wut seinen eigenen Zorn im Griff hat. Ich denke, das hat was damit zu tun, dass Männer Schmerzen und erlittene Gewalt halt anders einschätzen. Ja? Dass sie das eher als normale Rempelei ansehen, die mal unter Männern auch passiert, ja, und das aber nicht als Übergriff ansehen, ne? als Angriff auf ihre körperliche Unversehrtheit. Ja? Und ich natürlich auch frage, wie sieht es mit den Kindern aus? Was kriegen die Kinder mit? Wie ist das Zusammenleben? Wie gesagt, die Männer kommen primär einfach mal mit dem Problem, dass sie in dieser Beziehung haben, dass sie keinen Raum haben, dass ihre Wünsche nicht berücksichtigt werden, dass die Frau sie im Grunde platt macht, im übertragenen Sinne, und dass sie nach der Lösung suchen. Und wenn ich den Vorschlag mache, diese Übergriffe auch anzuzeigen, dann geht es mal ähnlich wieder, dass sie angeschaut werden und sagen, nee, sie können nicht zur Polizei gehen. Ja, also zum Ersten denken sie, sie schämen sich, dass ihnen sowas widerfährt. Das Zweite ist, sie glauben nicht, dass die Polizei ihnen Glauben schenkt. Ja? Die haben da kein Vertrauen drauf, sondern denken eher, dass man sie auslacht und wegschickt. Das Dritte ist, das hat auch was damit zu tun, dass die Frau entsprechende Gegenaussagen macht und ihn als Lügner hinstellt oder sogar behauptet, dass sie die Geschädigte ist, die von ihm geschlagen wird. Und das Vierte ist, sie sagen, sie wollen doch nicht ihre Frau anzeigen. Sie wollen doch nicht die Polizei als Beziehungsberater ins Boot holen. Ja? Und ja, Punkt. Das sind so die Hemmnisse, zur Polizei zu gehen oder das Ganze öffentlich zu machen. Was ich häufig rate, wenn es Kinder gibt, sich ans Jugendamt zu wenden. Da gibt es auch genügend Ressentiments in der Klientel, die sagen, Jugendamt kenne ich nur als Instanz, das die Kinder wegnimmt. Oder ich möchte nicht das Jugendamt in meiner Familie haben, wenn die einmal anfangen, da reinzuschauen, kriege ich die nie wieder los. Ich kann dann halt nur von meinen positiven Erfahrungen mit dem Jugendamt berichten, dass es darum geht, das Kind im Blick zu haben, das Kindeswohl im Blick zu haben und nach Lösungen zu suchen und dass die Lösung, die Ultima Ratio nur dann heißt, das Kind fremd unterzubringen, wenn vorherige Lösungen, zum Beispiel Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaft etc. nicht greifen und dass es letztendlich auch eine wirtschaftliche Frage ist. Ist es günstiger, billiger, ambulant über Familienhilfe oder sonstige ambulanten Hilfen oder Erziehungsberatung etc. unterstützend einzugreifen oder Unterstützung anzubieten, als das Kind fremd unterzubringen und seinen Eltern zu entfremden. Ja. Und wie gesagt, die erste Sache, einfach Öffentlichkeit herzustellen, sich ans Jugendamt zu wenden, die ins Boot zu holen. Letztendlich läuft es auch auf eine Konfrontation, einen Konflikt mit der Partnerin hinaus, der ja öffentlich wird. Und womöglich eben halt auch auf eine Trennung. Ja. Und womöglich auch auf eine Anzeige dieser Frau. Ja. Gerade wenn es um das Aufzeigen weitreichender Konsequenzen geht, ist es so, dass ich diese Männer womöglich in Beratungskontakt verliere. Ja. Das heißt, die gehen nach einer einmaligen Beratung raus und sagen, sie bewegen das halt mal einfach so. Ich biete ihnen an, in die Männergruppe zu gehen, erzählen ihnen von unserer Selbsthilfegruppe, weil mir auch klar ist oder weil ich ihnen deutlich mache, dass es ein Entscheidungsprozess ist, der nicht von heute auf morgen zu tun ist. Also ich erwarte nicht, dass jemand rausgeht und sagt, so, mein nächster Gang geht zur Polizei oder zum Jugendamt, sondern das ist halt auch ein interner Auseinandersetzungsprozess ist. Was bin ich bereit? Wie sieht das aus, wenn ich mich trenne, wenn ich das öffentlich mache, etc.? Ich sag, also zum einen biete ich da auch eine weitere Beratung im Sinne einer beratenden Betreuung an oder empfehle, in unsere Männergruppe zu gehen, die ich als ideal ansehe, wenn jemand in einem Entscheidungsfindungsprozess drin ist oder sich seine Lebensumstände verändern und er in einem Anpassungsprozess drin ist, in diese Gruppe zu gehen, die ihn einfach auch positiv und stärkend begleiten kann in einem Prozess, der sich über ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein ganzes Jahr hinwegzieht. Ja.
Okay, ja, es ist spannend, was du da sagst. Also, dass es halt dann auch ein Prozess ist, sich da auch rauszubewegen oder dass da auch ganz viel dranhängt. Nicht, also dann, man könnte ja erstmal denken, es ist vermeintlich einfach so, ich habe Gewalt erfahren und dann will ich nicht und dann gehe ich einfach. Aber dass es halt, wie du jetzt auch erklärt hast, eben nicht so einfach ist, weil da halt noch ganz viel mit dranhängt, ja, die Trennung oder vielleicht die Kinder. Deswegen fand ich es auch gut, dass du nochmal, ich sag mal, Werbung fürs Jugendamt gemacht hast oder auch gesagt hast, da kennst du halt auch positive Fälle, ja, wo man dann die mit eingeschaltet hat und dann halt auch geguckt hat, wie kann man da auch die Kinder am besten schützen. Ich habe jetzt auch, wie immer, wenn es auch um Themen der häuslichen Gewalt geht, stelle ich auch die Nummern für die Hilfstelefone, sowohl für Männer als auch für Frauen, nochmal in die Links in den Shownotes, in die Beschreibung zu dieser Folge. Und auch da ist es mir auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass wenn wir jetzt hier über häusliche Gewalt an Männern sprechen, dass wir damit nicht die häusliche Gewalt, die auch an Frauen verübt ist, und das ist eben auch nochmal ein viel größerer Anteil. Also ich hatte es in der letzten Folge schon mit dem Enrico drüber, da ist das Verhältnis so 80-20, also 80% Betroffenheit bei Frauen, 20% bei Männern. Und auch wieder hier ist mir einfach wichtig zu betonen, dass wenn wir jetzt halt auf die Männer gucken, auf die 20%, dass wir damit die 80% nicht negieren und auch nicht kleinreden.
Ja.
Und genau.
Ich denke, dass halt an den Stellen, wo häusliche Gewalt gegen Männer auftaucht, das auch auf Verunsicherung stößt. Ja? Das, also im konkreten Beratungskontext heißt das für mich auch, die Männer zu fragen, was sie denn tun, wenn sie eine Ohrfeige kriegen. Ja? Und wie gesagt, zunächst stolz sind, dass sie nicht zurückschlagen. Und ich warne sie letztendlich auch zurückzuschlagen, weil sie dann automatisch Täter sind. Ja? Und weil es eben Jahrzehnte, nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte lang, Jahrtausende lang im Rahmen des Patriarchats Gewalt gegen Frauen gibt. Ne? Das Patriarchat wurde garantiert nicht mit Liebesentzug durchgesetzt, sondern mit handfester männlicher Gewalt. Ja? Und dass die Frauenbewegung zu Recht aufgezeigt hat, dass die Frauen Opfer von häuslicher und auch gerade körperlicher Gewalt sind. Ja? Und dass hilfreiche Instanzen eingerichtet wurden, wie Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Interventionsstellen. Und dass auch die Polizei sensibilisiert wurde, die noch vor 40 Jahren bei häuslicher Gewalt weggefahren ist, so nach dem Motto Familienstreit geschlichtet, ne? Alles in Ordnung und fährt wieder weg. Und heute ist ganz klar, wer schlägt, der geht. Das heißt, der Mann kriegt einen Platzverweis. Frauen und Kinder sollen geschützt werden. Ja? Das ist alles gut und richtig und muss auch weiterhin so funktionieren. Aber dass ich merke, in meiner Arbeit erlebe, dass Polizei beispielsweise verunsichert ist. Ne? Selbst wenn klipp und klar ist, die Frau hat geschlagen, das zerdepperte Geschirr auf dem Boden hat die Frau hingeworfen, und dass die Polizei aber hilflos ist zu sagen, wir können die Frau nicht, der Frau keinen Platzverweis erteilen. Da ist ein Säugling im Haus, ja, der muss gestillt werden etc. Und dann geht im Zweifelsfall der Mann. Ja? Das heißt, die erteilen dem einen Platzverweis, oder der Konsens heißt, einer muss hier gehen, das Kind muss betreut werden, also geht der Mann, um einfach mal Ruhe herzustellen und Sicherheit für den Mann, der dann gucken muss, geht er zu seinem Bruder oder zu seinen Eltern oder hat er Geld genug, um mal ins Hotel zu gehen für eine Nacht. Ja? Wie gesagt, dass die Polizei verunsichert oder dass die Polizei auch nachhakt, ist das hier gegenseitige Gewalt? Ne? Hat die Frau sich jetzt eines Tages gewehrt? Weil das Phänomen ist auch, dass weibliche häusliche Gewalt häufig reaktiv ist. Das heißt, sie war mitunter über längere Zeit Opfer von häuslicher Gewalt und kommt an einen Punkt, wo sie sagt, jetzt reicht's, jetzt langt's mir. Ja? Und dann sind die weiblichen Mittel der Gegenwehr natürlich massiv, ja? Weil sie kennt ihren Mann, weiß, welche Kräfte der entwickeln kann. Und dann passiert es eben, dass sie zum Filetiermesser greift oder zum Gemüsemesser, um sich dem in den Weg zu stellen und sagt, keinen Meter weiter, keinen Zentimeter weiter, oder ich stech dich ab. Ja? Und Polizei auch genau hinschaut, was ist da gelaufen, und Polizei kann allenfalls Schlichter sein, der Sicherheit herstellt, ist aber nicht derjenige, der Wahrheitsfindung betreibt. Und wenn die in Konflikt gerufen werden, und dann ist es in der Regel der Fall, dass der Mann der Gewalttätige ist. Ja? Und im Grunde in der Folge dann halt geschaut werden muss, was ist die Lösung, ja, oder wer hat Gewalt ausgeübt, wer übt weiterhin Gewalt aus und es dann sinnvoll wäre, wenn es auch, wie es Interventionsstellen für Geschädigte, sprich Frauen von häuslicher Gewalt gibt, dass es eben auch Anlaufstellen für Männer gibt. Ja,
ja. Also da hatte ich ja auch mit dem Enrico in der letzten Folge drüber geredet, dass die auch da ja dabei sind, irgendwie Männerschutzwohnungen aufzubauen. Ich glaube, da hatte er die Zahl genannt, dass es irgendwie bundesweit irgendwie 44, glaube ich, gibt.
44 Plätze gibt
es. 44 Plätze, ja. Genau. Ja, was halt aber auch lang nicht ausreichend ist für die Zahl der, mhm, der Betroffenen. Und ich, ja, finde auch bei dem, was du jetzt gesagt hast, merkt man auch da wieder, wie viel dann an so einem Thema dranhängt, auch noch so mit alten Klischees und, mhm, und Rollenbildern und Vorstellungen, wer Gewalt ausübt. Und ich stelle es mir aber auch nicht leicht vor, auch wenn man da jetzt gerufen wird, so als Beamter, Beamtin, mhm, von der Polizei und dann vor so einem Fall steht und dann da irgendwie entscheiden muss. Ja? Ja. Und das ist sicherlich auch nicht leicht. Und du hattest noch auch ganz am Anfang gesagt, dass dann oft Männer dann auch so eine Ohrfeige noch gar nicht zum Beispiel so als, mhm, gewaltübergriffig.
Ja, oder ein Schubsen.
Ne? Schubsen, ja. Und da ging es auch in der Folge mit dem Enrico so ein bisschen drum, so dieses, wann bin ich denn betroffen von häuslicher Gewalt, mhm, ja, oder von Gewalt in so einem sozialen Nahbereich. Und dann meinte er da eben auch, dass es letztlich immer schon dann ist, wenn ich halt das Gefühl habe, da ja, hat ein Übergriff stattgefunden. Mhm. Und das ist ja dann auch interessant, wenn du jetzt sagst, ja, dass dann manche Männer, die dann zu dir kommen, das dann noch gar nicht als so übergriffig wahrnehmen, obwohl, mhm, ja auch Gewalt ausgeübt wurde. Mhm. Und das ja auch wieder so ein bisschen damit zusammenhängt, wie ist man sozialisiert worden? Was hat man für ein Verhältnis zu körperlicher Gewalt? Und was, mhm, ich da jetzt so ein bisschen raushöre, ist, dass es dann bei den Männern auch noch so ist, dass sie es halt so erlebt haben, dass so unter Männern so ein gewisses Maß an Gewalt ist quasi normal oder tolerierbar.
Mhm. Ja.
Genau, und das, denke ich, ist, finde ich, auch wichtig, dass man auch da nochmal hinschaut und dann auch da sich irgendwie klar macht, ja, auch wenn es über Jahrhunderte oder auch Jahrtausende unter Männern, sage ich mal, ganz normal war, ja, mhm, dass die auch in gewisser Weise sich ja angerempelt oder sogar mit
Schlägen, ja,
gearbeitet haben, dass auch da ein Wandel reinkommt. Ja.
Geh mal auf die Straßen für ein Interview, Jungs raufen, ne? Also als Theorie, Jungs raufen und müssen raufen. Ich denke, 99% der Befragten werden sagen, ja, das ist so, es ist normal. Ja? Und dass Jungs sich angeblich messen wollen und rangeln und raufen und schubsen und so weiter und dass das ja ein Kräftemessen ist. Ja? Und dass körperliche, dass männliche Körperlichkeit untereinander häufig ja, schmerzhaft sein kann. Ne? Also die das Boxen auf den Oberarm, so das kameradschaftlich freundliche Boxen, ja, pubertär vielleicht noch, was weiß ich, in die Hoden schlagen, so nach dem Motto, das hält jeder Mann doch aus oder jeder Junge doch aus und so weiter.
Ja, vielleicht sollte man da auch noch drüber nachdenken, du hast es auch angesprochen, ob man da vielleicht auch so eine andere Körperlichkeit reinbekommt, mhm, und auch sagt, hey, ich begrüße mich vielleicht mit einer Umarmung oder so, ja, genau, anstatt einfach zu boxen, ja, ja. Gerade gedacht, es gibt doch von den Ärzten dieses Lied Schrei nach Liebe. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es da um das Gleiche geht, aber es ist mir dann dabei auch eingefallen, ja, dass du hast das auch, finde ich, so jetzt ganz gut gesagt, dass ja auch da, wenn man dieses Boxen oder so, das ist ja was Körperliches, ist auch eine Form des körperlichen Kontakts.
Ja.
Und vielleicht wünschen sich dann manche, ja, eigentlich auch für Kontakt, Verbindung, ja, aber können es halt nicht ausdrücken oder haben diese Glaubenssätze im Kopf, ah, als Mann darf man nicht auch mal sich jemanden in den Arm nehmen.
Oder ja, oder zwei Männer, die sich umarmen, das, ja, riecht sofort nach schwul.
Genau.
Ja, und schwul, ja, ist eine Abwertung von Männlichkeit, genau, etc. Und ich bin doch ein Kerl.
Genau, ja, und wenn man da hinkommt, dass man auch sagt, hey, ja, auch da kann ich irgendwie eine andere Körperlichkeit leben und auch, mhm, irgendwie, ich sehe es jetzt mal, auch irgendwie liebevolle
ja,
Berührung und Umarmung so annehmen, ja, dass das vielleicht auch echt eine Menge Druck rausnimmt oder dass halt auch einfach ein gesunderer Kanal ist, als zu sagen, ja, ich box halt oder, mhm, so.
Ja.
Auch da haben wir wieder gemerkt, ist, glaube ich, hängt immer eine ganze Menge dran. Oder was ich aber auch, wenn, mhm, ich hier mal so ein bisschen auch zeigen möchte, ist, wie komplex es vielleicht auch ist, ja, dass halt dann eine Person oder bei dir jetzt ein Mann in die Beratung kommt und der vielleicht ein Thema hat und man dann, wenn man sich vielleicht nur das so anguckt mit Tunnelblick, sagt, ah, okay, hier ist die und die Situation, Konflikt damit oder er mit sich. Aber das da ja viel noch mit dranhängt, mhm, ja, und
ja,
dass es vielleicht da auch immer wichtig ist, dann so alle Ebenen zu betrachten. Mhm. Und ja, ich würde noch gern zu dem dritten und letzten Thema kommen, dass wir so im Vorfeld erörtert hatten oder wo du auch was erzählen kannst. Und zwar geht es da um Männer, die dir zugewiesen werden, zum Beispiel aus der Bewährungshilfe und quasi kommen müssen, also eine extrinsische, eine äußerliche Motivation haben.
Ja.
Im Gegensatz von jemandem, der jetzt kommt, zum Beispiel in der Trennungs- und Scheidungssituation, der freiwillig kommt, eine intrinsische, eine innere Motivation hat. Und ja, wie ist es da in den Fällen?
Bin es ja im Grunde aus meiner anderen Tätigkeit im Bereich Strafhilfe, Dienstleistungen für die Justiz gewohnt, mit Menschen zu arbeiten, die extrinsisch motiviert sind, die kommen müssen, die eine Auflage zu erfüllen haben. Und es gelingt mir, nicht in allen Fällen, aber es gelingt mir in den meisten Fällen, Interesse und eine Motivation zu wecken, eine Motivation zu entwickeln, aufzuzeigen, welchen Gewinn sie durch Beratung haben können. Und es, ich denke, im Grunde im Laufe des ersten Gesprächs läuft das schon, dass die Männer bereit sind oder auch in der Abschlussrunde bei der Frage, wie fühlen sie sich, wie geht es ihnen, erleichtert sagen, sie hätten sich das ganz anders und viel schlimmer vorgestellt. Ja? Das ist auch die Frage, wie erreiche ich Männer? Wie sind Männer gut beraten? Ja? Weil es darum geht, sie ernst zu nehmen, sie ein Stück dafür zu loben, dass sie sich ihrem Problem stellen, dass sie den Weg hierher gefunden haben. Und auch zu fragen, was sie denn bisher auch schon unternommen haben und das wertzuschätzen. Ja? Und dann eben auch zu fragen, was bräuchten sie denn? Was sind ihre Wünsche? Wie sieht die Idealvorstellung aus? Und zu gucken jetzt, und anzubieten, zu sagen, wir gucken mal, wie kann denn der Weg dahin sein? Ja? Das heißt, ich bin ganz bei dem Mann dabei. Wie man so schön sagt, ich hole ihn dort ab, wo er steht. Aber für mich ja, ist es ganz konkret, da anzusetzen. Ja? Und da kriege ich einfach auch, fangen die Männer an mitzudenken, ja? Fühlen sie sich ernst genommen und fangen an, Ideen zu entwickeln oder ja, mit mir gemeinsam zu entwickeln, wie könnten sie denn ihr Idealziel erreichen? Ja? Wie könnten sie aus der Situation rauskommen, wo soll es denn hingehen? Ich denke, es ist immer wichtig, eine Zielperspektive zu haben. Ja. Also natürlich gibt es die Situation, aber das sind eher die betroffenen Männer, die aus Eigenmotivation kommen, die so tief in dem perspektivlosen Sumpf drinstecken, dass sie keinen Ausweg finden und deshalb in die Beratung gehen. Ja. Die Männer, die geschickt werden vom Jugendamt, weil es Gewalt gegenüber dem Kind gab, weil es um Gespräche geht, um wieder zum begleiteten Umgang oder überhaupt zu einem Umgang mit dem Kind zugelassen zu werden oder eben Männer aus der Bewährungshilfe, die eine Auflage zu erfüllen haben, Gespräche zu führen oder wo therapeutische Gespräche gescheitert sind, weil sie auch mit diesem therapeutischen Kontext nicht erfolgreich umgehen konnten und die zu mir geschickt werden, dass die jetzt den Leidensdruck eher in dem Punkt haben, dass sie sagen, ich muss hier kommen, aber sich auch letztendlich mit dem, was sie getan haben, ja identifizieren. Sie haben es ja mit Absicht getan, auch wenn sie sagen, das war ein Fehler von mir, aber es war eine gewisse Absicht dahinter. Und das ist auch der Punkt, wo ich letztendlich selbst bei einer Gewalthandlung herausarbeite, dass es ein Lösungsversuch war. Ja? Das ist ja darum, dass sie ein Problem erkannt haben und eine Lösung gewählt haben, die eben sozial und nicht angemessen ist, die nicht adäquat ist, die neuen Schaden anrichtet. Ja? Und da zu sagen, wie hätten sie das denn anders lösen können? Oder wie müssen sie künftig mit ähnlichen Situationen umgehen?
Ja, aber das klingt ja jetzt erstmal, also vom Prozess, den du dann da durchläufst mit deinen Klienten, erstmal positiv in dem Sinne, als dass dann ja doch aus einer anfänglichen Lage, wie ich muss kommen und ich weiß gar nicht, vielleicht, was ich hier erreichen kann, dann ziemlich schnell ein, ich sehe, was ich hier machen kann, ich fühle mich auch ernst genommen, hin zu, genau wie du es gesagt hast, mit der Zielvorstellung, hin zu, ich verfolge ein Ziel und lerne vielleicht einen anderen Lösungsansatz kennen.
Ja.
Ja. Weil ich hätte jetzt erstmal intuitiv gedacht, dass wenn vielleicht jemand, der kommen muss, dass da der Beratungserfolg sich nicht so schnell einstellt wie bei jemandem, der vielleicht freiwillig kommt. Aber wenn du jetzt sagst, es kann auch durchaus positiv sein, oder ich habe es jetzt auch so rausgehört, dass es dann oft den Männern schon gut tut, wenn sie sich irgendwie ernst genommen fühlen oder dass es auch gesagt, gelobt werden, dass sie überhaupt, also dass sie halt was machen. Ja?
Ja.
Und das finde ich nämlich auch. Ich finde nämlich auch, dass es männlich ist, sich seinen Problemen zu stellen, ja, und da auch reinzugehen und auch sich Hilfe zu suchen, bereit sein, sich zu öffnen. Und dass das auch schon eine Menge dann macht mit den Männern, die zu dir kommen.
Ich denke, dass Männer sehr wohl ein Problembewusstsein haben. Ja? Also natürlich gibt es wie generell, ich denke auch bei Männern wie Frauen, diese Todstellenmethode, wenn ich mich nicht bewege, nicht rühre, dann existiert das Problem nicht. Ja? Also ich gehe dem aus dem Weg oder kompensiere das mit, was weiß ich, Extremsport, Drogen, Alkohol, psychische Erkrankung und sonst was. Aber dass die meisten Menschen sich bewusst sind, dass sie ein Problem haben und wie das heißt. Ja? Dass sich auch die meisten Männer zumindest mal in sich selbst diesem Problem stellen. Dass sie es bloß nicht gewohnt sind, mit anderen darüber zu reden. Ja? Und dass dem Bild, Männer sind stark und können wissen alles und können alles alleine, wissen, wo es lang geht, dass es ihnen da schwerfällt, über ihren eigenen Schatten zu springen. Ja? Und auch wenn sie sich an, also die meisten Männer haben einen guten Freund, ja, aber mit dem machen sie andere Dinge. Mit dem fahren sie Motorrad oder mit dem Mountainbike auf die Kalmit oder spielen sie Fußball, ja, oder was weiß ich was, oder singen sie gemeinsam im Männerchor, aber mit dem reden sie nicht unbedingt über ihre persönlichen Probleme. Oder natürlich, wenn jemand depressiv verstimmt und traurig ist, dann sieht der beste Kumpel das auch und sagt, was ist mit dir los? Ne? Dann kommt schon, ja, was weiß ich, bei uns zu Hause hängt der Haussegen schief und meine Frau und so weiter und so fort. Ne? Und fängt dann darüber zu reden. Häufig ist es dann aber auch männlich, von dem anderen Gesprächspartner sofort nach Lösungen zu suchen, Lösungen anzubieten und sagen, mach doch das, ne? Probier doch das mal aus. Ne? Und das ist häufig halt einfach zu kurz gedacht. Ne? Also es ist, um sich in ein Problem reinzufühlen, reinzuversetzen, braucht es halt auch mal ein ausführliches Gespräch, wie der Betreffende es erlebt. Das ist halt meine Beraterausbildung, ja, und die erwarte ich nicht von einem Kumpel, mit dem ich Fußball spiele. Ja. Und das andere ist, Probleme brauchen auch häufig Zeit, gelöst zu werden oder einen Prozess, eine Lösung zu finden und diese Lösung auch umzusetzen. Und dann ist der Kumpel auch ungeduldig. Oder ich will als Mann mit Problemen meinem besten Freunden nicht ständig sagen, ich habe immer noch dasselbe Problem und gilt dann als Jammerlappen. Oder der sagt, meine Güte, warum machst du das nicht? Was ich umgesetzt habe, du hörst ja nicht, dich, ne, bleib mir doch weg mit deinen Problemen. Ja? So als zwischenmenschlicher Umgang mit diesen Problemen. Und der Mann ist wieder alleine. Ja? Und da den Schritt zu machen und zu erkennen, wenn ich Zahnweh habe, gehe ich zum Zahnarzt. Ja? Wenn ich Bauchschmerzen habe und ich kann die nicht lokalisieren, gehe ich halt früher oder später mal zum Hausarzt oder zum Internisten und lasse mich untersuchen. Ja? Wenn da gibt es genügend schlechte Beispiele bei Männern, die sagen, ich will da gar nicht näher hingucken, am Ende kriege ich eine schlimme Diagnose, die ich gar nicht hören will, also wurschtel ich einfach weiter. Ich denke, das ist auch leider eine männliche Variante des Umgangs mit Problemen. Aber wie gesagt, die Männer, die hierher kommen, die tun ja diesen Schritt und sagen, ich habe Zahnschmerzen, ich gehe zum Zahnarzt. Oder ich habe da ein Problem, wo ich nicht weiter weiß. Ich google mal Männerberatung und kommen hierher.
Ja, also ich möchte dann an der Stelle, weil es auch gut passt, auch nochmal auf unser Angebot hinweisen vom Circle of Men. Wir sitzen ja in Mannheim und in Heidelberg und ein Kerngeschäft oder Kernangebot von uns sind ja auch eben Männergesprächsgruppen. Mhm. Und ihr in Ludwigshafen habt auch einen Männerkreis,
ja,
den ich dann auch noch in den Shownotes verlinken werde. Weil es da halt auch, also bei uns ist es so, und ich denke, bei euch in Ludwigshafen läuft es ganz ähnlich ab, dass man da eben auch als Mann den Raum hat, um eben auch mal mit anderen Männern über seine Gefühle und über seine Probleme zu reden. Mhm. Und das halt ohne Hilfe, ohne Furcht vor Abwertung oder Konkurrenzdruck und so. Und das erleben wir halt auch, dass viele Männer, die dann bei uns in diesen Gesprächsgruppen sind und die da auch dann nach einer Zeit merken, hey, das tut richtig gut. Die sagen halt auch genau das, was du davor berichtet hast, dass die halt schon auch sozial eingebunden sind und vielleicht auch einen besten Kumpel haben, aber halt einfach nicht über ihr Innerstes reden. Und wenn, dann ist es halt auch dieses Phänomen, was du beschrieben hast, das ist so mit dem irgendwie Werkzeugkoffer, irgendwas ist, ich mache meinen Werkzeugkoffer auf, guck, welches Werkzeug brauche ich, zack, nehm das, Problem gelöst, fertig, weiter geht's. Mhm. Aber wie du halt auch gesagt hast, es braucht auch Zeit. Und oft ist es so, dass man vielleicht vom Verstand sich denkt, ah, wenn ich einfach dieses und jenes machen würde oder davon weniger oder davon mehr, dann klappt's. Aber meistens liegen die Themen halt viel tiefer und da hängen krasse Emotionen mit dran, die uns dann oftmals daran hindern, das sofort einfach so umzusetzen. Mhm. Ne? Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man da den Raum schafft. Dass man einfach den Raum schafft, wo man einfach mal sein kann, wo man sich öffnen kann und merkt, dass dann auch mit der Zeit sich gewisse Dinge lösen. Und selbst wenn ich jede Woche das Gleiche erzähle, dann ist es halt mal eine Zeit.
Ja, dann ist es so. Ja. Genau. Ja. Und dafür sind Beratungsgespräche, aber auch Selbsthilfegruppen hilfreich.
Ja. Ja. Ja, es geht ja dann auch so Hand in Hand. Ja, ja, ich würde sagen, wir kommen schon zum Abschluss. Und ich habe ja zum Abschluss, stelle ich immer noch so eine Frage an meine Gäste. Und bei dir habe ich mir jetzt gerade überlegt, eine besondere Frage zu stellen. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob du es am Anfang gesagt hattest, aber du gehst auch bald, leider, wünsche ich dann, in Rente.
Ja.
Genau, das heißt, du übst dann deine Tätigkeit nicht mehr hauptamtlich aus, aber vielleicht in einer anderen Form bist du weiterhin ehrenamtlich tätig. Aber gerade jetzt auch so, ich sag mal, zum Abschluss von deinem Berufsleben, was würdest du den Männern gerne noch mitgeben und sagen?
Was ich den Männern gern mitgeben würde, ist die erste Aufforderung, seid friedfertig. Übt euch darin, auch unter Männern eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Redet über eure Gefühle und nicht nur so nach dem Motto, ich habe das Gefühl, meine Mannschaft steigt demnächst ab, sondern über echte Gefühle zu sprechen, was euch bewegt. Sucht euch Gesprächspartner, die euch ernst nehmen, wo ihr auch diese Gefühle benennen könnt. Ja, und letztendlich arbeitet daran, auch bei euren Kindern, bei euren Söhnen, dass es eine menschenfreundliche und friedliche Atmosphäre gibt, in der jeder wertgeschätzt wird und in der jeder Raum hat, sich zu entfalten und auch mal schwach sein zu können.
Das klingt so schön. Dem will ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Vielen lieben Dank, Norbert. Schön, dass ich bei dir sein durfte. Und hat mir Spaß gemacht.
Ja. Okay, vielen Dank für die Gelegenheit, beim Podcast beizutragen.
Ja, das war die Folge mit Norbert über Themen, bei denen Männer Hilfe brauchen. Wenn euch Gesprächskreise und Seminare für Männer interessieren, dann schaut doch gerne mal auf unserer Website www.circleof.man vorbei. Seit Anfang Mai läuft jetzt der erste Gesprächskreis in Mannheim und es gibt noch freie Plätze. So ein Gruppenangebot ist auch immer eine gute Gelegenheit, bei Themen weiterzukommen, bei denen man alleine vielleicht feststeckt. Wenn ihr Anmerkungen zum Podcast habt oder eine Idee, wen ich als nächstes interviewen könnte, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an podcast@circleof.man. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.